ARD. MDR Klassik, der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen. Heute mit dem zweiten Teil unserer kleinen Binnenserie im Bach-Kanal zu den Sonaten und Partiten für Violine Solo von Johann Sebastian Bach. So beginnt die Partita in H-Moll von Johann Sebastian Bach. Um dieses Stück geht es in dieser Podcast-Folge heute vor allem. Aber am Anfang wollen wir auch einige allgemeine Fragen zu diesem ganzen Zyklus stellen. Diese 6 Solowerke von Bach sind heute, kann man wirklich so sagen, für alle Profigeiger ein Muss. Und im Rahmen der Sololiteratur für Violine haben sie unbestritten einen Ausnahmestatus inne. Dabei gab es aber schon im 17. Jahrhundert, also lange vor Bach, viele Solowerke für Violine, die durchaus auch für Bachs Ausnahmewerke eine Rolle gespielt haben könnten. Und da wollen wir mal ein bisschen zurückblicken, Michael. Was gab es denn? Was hätte Bach denn kennen können?
Ja, lieber Bernhard, das ist gar nicht so leicht zu sagen, zu was er nun alles Zugang hatte und zu was nicht. Ganz schnell ist man da bei den berühmten Rosenkranz-Sonaten von Heinrich Ignaz Franz von Bieber, dem großartigen süddeutschen Geiger zuletzt in Salzburg, der eben diesen großen Zyklus da 1676 komponiert hat. Und da steht ja ganz am Schluss ein Stück, was dann wirklich für Violine Solo funktioniert. Die übrigen Sonaten, die brauchen ja schon noch ein Continuo, aber am Schluss diese große Ostinato-Variation, die sogenannte Schutzengel-Passacaglia, weil da einfach dieser Kupferstich mit dem Schutzengel ist. Das ist ein Stück, wo man sich wünschte, Bach hätte es gekannt. Ich kann mir schon vorstellen, dass so diese Familie Bach, die Stadtpfeifer-Familie um den Ambrosius Bach, auch der Johann Christoph Bach, der Eisenacher Stadtorganist, der auch so wahnsinnig virtuose Violinpartien geschrieben hat, eine Vorstellung schon hatte von dem, was Bieber für die Geige komponiert hatte, weil das war einfach mal das Nonplusultra der deutschen Violinliteratur. Vielleicht hat das Bach gekannt.
Ja, das war ein kurzer Eindruck aus der Schutzengel-Passacaglia am Schluss der Rosenkranz-Sonaten. Ja, auch ein Wahnsinnsstück, was uns an ein gewisses Ostinato-Stück von Bach durchaus erinnert.
Name jetzt noch nicht genannt werden darf.
Also Bieber das eine, wer kommt noch in Frage?
Ja, ich meine, Bieber hatte auch noch einen Schüler, Johann Joseph Filzmeier, der hat 1715 auch Solopartiten vorgelegt in Salzburg. Ob die wirklich bis Weimar oder Köthen gekommen sind, haben wir keine Ahnung. Was der Bach sicher gekannt hat, mindestens die Personen, aber vielleicht auch die Werke dahinter. Johann Paul Westhoff, ganz berühmter Geiger, zunächst in der Dresdner Hofkapelle von 1674 bis 1697 und dann eigentlich seine letzte Stelle am Weimarer Hof 1699 bis 1705, da ist er dann in Weimar gestorben. Johann Paul Westhoff, der hat Suiten für Violine komponiert. Das wird so gemeinhin als vielleicht das wahrscheinlichste Vorbild angesehen, wobei, wenn wir jetzt mal in die Stücke reinhören, wird man feststellen, stilistische Ähnlichkeiten so richtig hat es nicht. Aber wir müssen uns klar machen, das ist der erste Geiger am Hof in Weimar in diesen wenigen Monaten, als der junge 18-jährige Bach Lakai am Weimarer Hof war. Und er wird sicherlich den Westhoff kennengelernt haben und vielleicht auch Zugang zu dessen Notenbibliothek gehabt haben. Und vielleicht hat ihn das damals animiert, vielleicht auch animiert, praktisch die eigenen geigerischen Fähigkeiten noch mehr auszubauen. Also das muss schon ein exzellenter Virtuose gewesen sein.
Musik von Johann Paul Westhoff war das also diesem Geiger, der Bach am nächsten war von den, ich sag's mal, Star-Geigern dieser Zeit, der also in Weimar Hofgeiger war in der Zeit, auch als Johann Sebastian Bach dort einige Monate 1703 beschäftigt war. Wenn wir jetzt weiter in der Biografie von Bach suchen nach Star-Geigern beziehungsweise nach Geigern, die gleichzeitig mit ihm gelebt haben und zu denen er eventuell indirekte oder direkte Kontakte hatte, wer ist da noch zu nennen?
Ja, ganz klar in erster Linie der berühmteste Geiger, den Mitteldeutschland seit den frühen 1710er Jahren zu bieten hatte. Der hat, glaube ich, 1707 hier in Leipzig angefangen, erstmal ein bisschen zu studieren an der Uni, wurde dann zugleich Konzertmeister im Opernorchester und wurde vom Fleck weg zum Primarius der Dresdner Hofkapelle engagiert, stammte aus Ansbach, ich rede von Johann Georg Piesendl. Das war einfach der Paganini Mitteldeutschlands.
Was
in
für
der
ein
Bachzeit.
Schöner Vergleich.
Ja, ja, beides mit P, ja, aber hier in dem Fall eben Piesendl oder Pisshendl, wie man damals tatsächlich teilweise auch geschrieben findet. So, und wir haben den Beleg, dass Piesendl irgendwie schon in Kontakt mit Telemann, aber auch mit Bach in Weimar gestanden hat. Also die kannten sich definitiv. Und es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn da kein Repertoire ausgetauscht wurde. Wir haben eine technisch anspruchsvolle Solosonate in A-Moll aus dem Jahr 1717, dem Jahr des berühmten Wettstreits zwischen Bach und Marchand, als ja tatsächlich Bach von Weimar nach Dresden kam.
Zum ersten Mal in Dresden
war. Zum ersten Mal wahrscheinlich dort war, genau. Und wer weiß, vielleicht hat er da auch nicht nur den Piesendl getroffen, sondern vielleicht auch ihn mit so einem Repertoire gehört. Das kann den Bach ganz klar animiert haben. Und vielleicht sind ja auch die Sonaten und Partiten nicht zuletzt auch mit Blick auf einen Piesendl komponiert, um vielleicht dem das irgendwann mal in die Hand zu drücken. Also das ist sicherlich ganz zentral. Hier merkt man wirklich, also Piesendl stellt nahezu in jedem Takt den Spieler vor Herausforderungen, die kaum zu bewältigen sind.
Das war ein Auszug aus der Solosonate von Johann Georg Pisendel, jenem Hofgeiger in Dresden, mit dem also Bach gut befreundet war. Natürlich blickt man bei Geigen dann immer gern nach Italien. Ja, also da gibt's ja einige Stargeiger, wirklich Stargeiger, die europaweit auch präsent waren. Könnte Bach da sich irgendwas abgehört haben?
Das ist jetzt schwer zu sagen, inwiefern er dort wirklich Zugang zu diesem Repertoire hatte. Uns fällt Locatelli ein, L'arte del violino, im Jahr 1733. Mag noch andere Beispiele geben.
Na, auch Vivaldi kommt ja irgendwie in Frage, nicht?
Ja, von Vivaldi gibt es natürlich endlos Violinliteratur, aber nicht unbedingt die, die wirklich dann für eine Geige allein und auch permanent jetzt mehrstimmiges Spiel erfordert. Ich würde jetzt vielleicht mal noch nennen, und da kehren wir nochmal nach Deutschland zurück, ein ganz zentraler Komponist hat das natürlich auch einmal gemacht, in 12 Fantasien. Das war Georg Philipp Telemann. Ganz erlesenes Repertoire, uns als dilettierende Geiger insofern irgendwie angenehm, weil es irgendwie noch lösbar ist.
Der nimmt also uns mehr mit, der Telemann.
Da findet man schon auch Anklänge an Bach, aber es ist wirklich doch mal noch anderthalb Level leichter, was zumindest die technischen Herausforderungen betrifft. Also Telemann ist da sicher auch noch ganz wichtig, wobei die Stücke später entstanden sind als Bach-Sonaten und Partiten. Und vielleicht hat ja nun wiederum Telemann irgendwann mal mitbekommen, was der Bach da zu Papier gebracht hat. Und vielleicht ist das ja schon so eine Art Reflexion darauf. Und natürlich Telemann messerscharf erkannt, wenn ich sowas zu Papier bringe, dann sollen das auch mehr als 3 Geiger spielen können. Und deswegen habe ich es eben genauso komponiert.
Das war also Telemanns Auffassung des solistischen Violinspiels, der Schlusssatz aus seiner Sonate in F-Moll für Violine Solo. Ja, Michael, wir wollen uns heute mit der Partita H-Moll genauer beschäftigen, also der ersten Partita in diesem Zyklus von Johann Sebastian Bach. Und vielleicht frage ich erstmal nochmal grundsätzlich, was ist eigentlich eine Partita oder wie es bei Bach auch manchmal heißt, nur Partia?
Ja, also, hättest du damals 2 unterschiedliche Leute gefragt, hättest du möglicherweise 2 unterschiedliche Antworten bekommen. Der junge Bach verstand unter einer Partita, ja, wenn wir da auf seine Orgelwerke, seine frühen Choralpartiten schauen, jetzt habe ich es schon gesagt, eigentlich Variationswerke, wo er sich in der Melodie einer Aria eines Chorals genommen hat und die dann in mehreren Sätzen variiert hat. Aber das, was hier eigentlich Partita meint, ist eher sozusagen in der italienischen Tradition, ich würde sagen, als eine Art Synonym für Suite, also Teil eines Ganzen. Im Modernen würde man sagen, ich mache mir im Computer einen Ordner, um dort bestimmte Files hineinzutun, die alle zu einem bestimmten Thema gehören. Und so ähnlich ist das in der Partita, also das ist der Oberbegriff und drin liegen einfach im Kern Tanzsätze. Da gibt's einige Tanzsätze, die man einfach in einer Partita erwarten darf. Das sind so die Klassiker Allemande, Courante, Sarabande. Aber, naja, alles kann, nichts muss. Hinten raus darf es wirklich auch mal Überraschungen geben. Ja, bei Bach gehen wir mal in die Orchestersuiten, da gibt es dann plötzlich eine Badinerie. Ja, es gibt auch mal ein R oder gucken wir bei Telemann, ganz fantasievolle Namen, wo du dich auch fragst, was soll das eigentlich heißen? Oder es gibt eine Harlekinade oder sonst was. Und es ist schön zu sehen, dass auch in den Bachschen Partiten, und da meine ich jetzt nicht nur die 3 für Violine Solo, sondern Klavierübung 1, die 6 Partiten, eben auch hinten raus dann durchaus überraschende Tanzsätze kommen. Und auch mal vorne dran eben keine Allemande steht, sondern ein ausgedehntes Präludium ist, kann auch mal eine Toccata sein. Also sagen wir mal so die Pole, da darf man sich viel trauen. In der Mitte muss es schon ein gewisser Standard an Tanzsätzen sein.
Zusammenhängt ist im Grunde nur die Tonart, nicht?
Also dass stimmt, die ja. In einer, also die wird festgelegt, ja. Und vielleicht gibt es dann auch mal irgendwie einen Satz in der Paralleltonart, aber das stimmt schon, die Rahmentonart ist gesetzt.
Und das ist ja ganz interessant, dass Bach jetzt in den 3 Sonaten in diesem Zyklus weitgehend sich auf eine gleiche Satzreihenfolge festlegt. Dagegen in den Partiten tut er das nicht. Jede dieser 3 Partiten ist anders.
Ja, Und unsere H-Moll-Partita, die wir ja heute besprechen, die fällt dadurch auf, dass erstmal die Tanzsätze an sich durchaus klassische sind. Beginnen mit einer Allemande, dann kommt eine Courant, dann kommt Sarabande und zuletzt, das ist vielleicht schon fast eine Überraschung, Bourée oder steht vielmehr Tempo di Bourée. Aber was das Ganze jetzt hier besonders macht, und das ist die Überraschung, jeder Satz hat ein sogenanntes Double. Und das heißt jetzt nicht wie im Film, also einen zweiten Darsteller, der genauso aussieht, sondern es ist im Grunde nochmal die gleiche harmonische Abfolge, aber in neuen Notenwerten und meistens in beschleunigten. Also im symphonischen Repertoire des 19. Jahrhunderts würde man sagen, eine ganz ausgedehnte Stretta nochmal hinten dran. Und so zeigt eigentlich Bach, wie stark seine harmonischen Verläufe sind, dass die praktisch diese unterschiedlichen Herangehensweisen aushalten und er dann einfach durch eine Zunahme oft an Virtuosität nochmal so eine Art von Steigerung erreicht. Und das ist ja einfach ganz konsequent durch alle vier Sätze durchgezogen, kenne ich so aus keiner anderen Suite oder Partita von Bach.
Also auch wieder ganz besonders, dass er gleich in der ersten Partita so einen Standard setzt, der dann nie wieder auftaucht.
Ja.
Wir wollen mal diese vier Sätze plus den jeweiligen Doubles anschauen. Am Beginn Allemande oder Allemanda mit den Bezeichnungen ist Bach nicht ganz einheitlich. Mal ist es Italienisch, mal ist es Französisch. Ein sehr komplexer Satz, kann man sagen, ja.
Ja, und wenn man so die ersten Takte erstmal hört mit diesen gezackten Rhythmen, ja, und immer auf die schweren Zeiten dann ein Doppelgriff oder dreifach oder manchmal sogar vierfach Griff, hat man den Eindruck, es hat auch was von französischer Ouvertüre. Total, nur dass halt der schnelle Mittelteil nicht kommt. Und ich würde sagen, ganz bedeutungsschwangerer Beginn. Wirklich jeder zweite oder dritte dieser zwei, drei, vierfach Griffe ist eine riesen Herausforderung an die Finger, die so zu platzieren, dass trotzdem alle vier Saiten noch frei klingen und idealerweise man den Ton auch richtig erwischt hat. Und jetzt wird es nochmal schwerer, weil es nämlich oft so ist, wenn dann auf so einen vollen Notenwert über alle vier Saiten da ein Akkord gespielt wird, müssen vielleicht die drei unteren Noten den halben Takt stehen bleiben, während der eine zusätzliche Finger eben jetzt oben die gezackten Rhythmen noch spielen soll. Also das heißt, der sollte sich bewegen und dazu müsste natürlich die rechte Hand auch diese kurzen Notenwerte hin und her streichen, während unten die drei langen Töne eigentlich noch liegen bleiben sollen. Das ist physisch nicht möglich. Impossible. Mission impossible. Und ich kann dir sagen, Generationen von Geigern, von Pädagogen streiten darüber, wie kann man hier die Hörer betrügen und den schönen Schein erwecken, dass das, was Bach wirklich zu Papier gebracht hat, 1:1 umzusetzen ist. Es geht eigentlich gar nicht. Und doch kriegen es gute Geiger hin.
Die Allemande zu Beginn und dann kommt ein Double dazu, einstimmig, aber nicht minder schwer, würde ich mal sagen.
Nicht minder schwer, man muss es natürlich wirklich in einem Affenzahn spielen, damit es diese Wirkung entfaltet, die es haben soll. Es geht quer über die Saiten. Ich finde es durchaus erleichternd, weil vorher so der französische Ouvertürenteil, der ist auch anstrengend zu hören, weil das ist einfach Materialschlacht und man hört es auch den Geigen an, dass das einfach mal nicht leicht zu bewältigen ist. Und jetzt kann die Geige frei aufspielen, aber es geht quer über die Saiten und es ist ein bisschen Wellness fürs Ohr nach diesem harten Beginn.
Thank you. Das ist gewesen das Double zu Allemande in der Partita H-Moll von Johann Sebastian Bach. Es folgt darauf die Courante oder auch Corrente, je nachdem ob französisch oder italienisch. Eher ein geläufiges Stück. Danach gibt es auch ein Double wieder dazu. Mhm. Also nicht mit so Doppelgriffen behaftet.
Ja, und dennoch eine Riesenherausforderung, das so zu artikulieren, dass es dennoch diese gedachte Mehrstimmigkeit imitiert. Also ich habe in der ersten Sendung das gesagt, dass diese Sonaten und Partiten eigentlich an vielen Stellen auch nichts anderes sind als musikalische Lückentexte, wo Spieler und Hörer erfassen müssen, was ist hier gerade von dem, was erklingt, Melodie oder Begleitung und was muss ich mir in meinem Kopf hinzudenken. Und das ist hier im Besonderen, glaube ich, bei diesen Sätzen, die erstmal einfacher erscheinen, eine Herausforderung, dann für sich zu strukturieren, welche von diesen endlosen Achtelnoten, die über die Saiten gehen, stelle ich heraus, welche eher in den Hintergrund, damit eben doch diese virtuelle Mehrstimmigkeit entsteht. Harmonisch trotzdem, also wundervolle harmonische Wanderschaft, und das gilt dann auch fürs Double. Da wird das Ganze nochmal beschleunigt, also vielleicht hören wir das jetzt auch mal so im Übergang. Da wirkt das plötzlich ganz schattenhaft, also atemlos, eine Klangfläche von einer unglaublichen Farbigkeit, aber eben auch nicht greifbar. Das ist wirklich wie so ein Schatten, der auch ganz schnell wieder verfliegt und dann mal doch wieder da ist und Konturen hat.
Das war erst ein Stückchen Courante und danach das Double dazu aus der H-Moll-Partita von Johann Sebastian Bach. Im Double verdoppeln sich praktisch die Notenwerte, also aus den Achteln werden dann Sechzehntel. Und nun folgt an dritter Stelle die Sarabande, also immer so traditionell der Ruhepunkt in der Suite oder hier in der Partita. Ist es auch hier so?
Es sollte einer sein, aber ich finde, dass auch hier Bach das Unmögliche fordert. Natürlich ist die Sarabande ein zarter Satz. Aber jetzt guck dir mal diese Noten an. Das sind dreifach, vierfach Griffe in Serie, wo du einfach als Geiger eine gewisse Kraft auch aufwenden musst in der rechten Hand, also auf den Bogen, damit wirklich alle vier Saiten auch klingen. Und jetzt krieg das mal aber überein mit dem Konzept, das Ganze sanft und melodiös zu spielen, wenn es eigentlich unabdingbar ist, dass du irgendwie quer über die Saiten reisen musst. Und insofern, ich sag's nochmal, gute Geiger, Geigerinnen können das. Und wenn es gelingt, ist es ganz zauberhaft. Und wer es beherrscht, der ist einfach mal einer, der so ziemlich alles spielen kann. Also ich mag den Satz sehr. Eine auch sehr bedeutungsschwanger wirkende Sarabande, weil es schon durchaus auch wieder starke Harmoniefolgen sind. Aber wirklich eine Herausforderung, das Ganze so zu spielen, dass es dann eben auch noch diesen wiegenden Charakter bekommt, den eine Sarabande idealerweise haben sollte.
Und vielleicht darf ich das noch sagen, auch hier lohnt es sich mal, das Faksimile anzuschauen. Es ist einfach auch ein optisches Vergnügen, wie Bach hier diese vielen Hilfslinien bei den Doppelgriffen unterbringt. Ja. Johann Paul Westhoff zum Beispiel hat bei seinen Veröffentlichungen mit 8 Notenzeilen gearbeitet, weil er nicht so viel Hilfslinien zeichnen sollte. Bach kommt locker mit den üblichen 5 aus, weil er, ich finde, so wunderschön sauber und immer auch klar erkenntlich da die Hilfslinien zeichnet. Also ein ästhetisches Vergnügen. die Sarabands. Dann folgt darauf nochmal ein Double im 9/8-Takt. Also die Sarabande war im 3/4-Takt, das Double im 9/8-Takt. Mhm. Und wie alle Doubles hier einstimmig wieder.
Einstimmig und auch wieder die Herausforderung, wie kriege ich es hin aus diesem Meer an Achtelnoten, irgendwie das so zu dosieren, dass ich den Leuten ein mehrstimmiges Spiel vorgaukle. Das ist tatsächlich ein Satz, den kriegen wir auch irgendwie hin, ja, zu spielen. Es geht trotzdem ganz schön über die Saiten. Aber man kann hier lange, lange drüber nachdenken, wie die richtige Artikulation ist. Hier lässt auch Bach mal vergleichsweise offen. In vielen anderen Sätzen ist sehr genau mit Bindebogen angegeben. Gar nicht unbedingt, was der Geiger jetzt wirklich dein Legato spielen muss, aber wie es eben erscheinen muss, wie es phrasiert sein muss. Hier ist das eigentlich sehr plain, also kaum Einzeichnung. Aber ich würde mal sagen, also diejenigen, die sich gerne mal an Bach streichenderweise wagen wollen, könnten mal diesen Satz probieren. Da hat man lange, lange damit zu tun, das überzeugend hinzukriegen.
Ja, nach diesem dritten Double folgt jetzt der Schlusssatz oder das Schlusspaar. Tempo di Borea.
Ja, der Rausschmeißer.
Also, der Rausschmeißer, also eine Boree im Grunde.
Ja, und das ist auch das Stück, würde ich sagen, was einem am längsten im Ohr haften bleibt. Da, 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 bam, 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 ba, di, da, da, da. Ja, also ein typischer Tanzsatz, der sich sofort ins Ohr einnistet. Der Rausschmeißer. Aber da eben gerade in diesem Hauptmotiv wieder alle vier Seiten zugleich gestrichen werden müssen, kriegt das halt einen totalen Schmiss vor der Tonmaterialeinsatz und ist nach diesen durchaus auch musikalisch intellektuell herausfordernden Mittelsätzen jetzt nochmal eine Befreiung. Ja, da gibt's dann auch wieder 3-4 Takte hintereinander, nur Dreifachgriffe. Mir ist das schleierhaft, wie man das spielen kann, aber es geht offenbar.
Ja, die Boree und zu guter Letzt noch ein Double zur Boree, also auch wieder ein sehr bewegter und wieder einstimmiger Satz.
Ja, und dann ist das Glück perfekt. Also ich entsinne mich sehr, letztes Jahr hatten wir bei uns im Bachfest die Isabel Faust, das ist ja nun wirklich eine der ganz großen Geigerinnen im Augenblick, die diese Stücke beherrscht wie kaum jemand sonst, und an der Nikolaikirche hat sie das gespielt. Oben von der Orgelempore herunter, übrigens abwechselnd mit Monteverdi Choir, die Bachmotetten gemacht haben. Und ich weiß, dass nach diesen Schlusstakten des Doubles ein Orkan losbrach, weil das so eindrucksvoll war. Und gerade in Räumen, ich habe es ja vorhin schon gesagt, die noch ein bisschen Hall mitbringen, das ist ja wirklich angenehm für die Stücke, weil es wirklich dann nochmal leichter wird, diese Mehrstimmigkeit irgendwie auf diesem einen Instrument zu imitieren, weil dann manchmal der Nachhall noch hilft, bestimmte Akkorde noch länger stehen zu lassen, als man sie als Geiger streichen kann.
Der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck. Jetzt als Podcast bei mdrklassik.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.